Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast. Und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge Inside Schalke, die Nachspielzeit. Heute sitzen wir in einer ganz besonderen Folge und nehmen auf Mallorca auf. Wieso sind wir hier? Weil wir unseren Special-Gast sitzen haben. 360 Profi-Einsätze, davon 284 für Schalke. Deutscher A-Jugendmeister 2006, deutscher Supercup-Sieger 2011, die Weiße Weste 2018 und Zweitligameister 2022. Wer könnte passender als erster Gast hier sitzen, als unsere ehemalige Nummer 1 und Kapitän Ralf Fährmann. Ralle, schön, dass du hier bist.
Ja, Glück auf, Jungs.
Ja, neben Enrico, der gerade das Intro gemacht hat, natürlich auch dabei der Kevin.
Hey, Glück auf.
Und natürlich ich auch. Ja, Ralle, wie gesagt, schön, dass du da bist. Deine Karriere ist vorbei. Konntest du schon langsam runterkommen?
Schwierig. Ich versuche natürlich runterzukommen, deswegen bin ich jetzt auch die ganze Zeit hier auf Mallorca gewesen. Aber ich glaube, nach über 20 Jahren beim emotionalsten Verein, wenn nicht sogar Europas oder der Welt, ist das schwierig und wird seine Zeit noch brauchen, ganz klar.
Definitiv. Ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen.
Absolut.
Lass uns so ein bisschen mal durch deine Karriere erstmal durchgehen, einfach mal Revue passieren lassen, deine Zeit auf Schalke, dein Wechsel und dann einzelne Dinge, die dann sonst noch auf uns zukommen. Wir hatten drüber gesprochen gehabt, Ralle, du bist mit 14 von Chemnitz nach Schalke gekommen. In dem Alter ist man noch ein Junge. Wie ist das, wenn man so eine weite Strecke, sage ich mal, so eine Entfernung von Chemnitz nach Schalke wechselt? Und ja, was geht da in einem vor? Hat man Angst? Traut man sich das irgendwie nicht? Und wer unterstützt da einen?
Also ja, ich glaube, wenn man mal zurückblickt, wo man selber 14 war, war man ja echt noch nicht mal ein Junge gefühlt. Und das war schon ein krasser Schritt für mich. Aber ich wusste immer, ich will Fußballprofi werden. Selbst in der Grundschule, siebte Klasse, mit 7 Jahren, wurde ich, wenn mich die Lehrerin gefragt haben, was willst du mal werden, war Fußballer, ganz klar. Auch wenn die gelacht haben alle oder die Mitschüler gelacht haben, aber für mich war das so klar, ich wäre Fußballprofi. Und ich hatte dann mit 13 mehrere Angebote von Bundesligisten und es hat mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen, als auch Schalke angerufen hatte, weil mein damaliges Vorbild war Frank Rost, war er aber auch schon bei Werder Bremen, muss ich fairerweise sagen. Ja, dann ging es ganz schnell, wir haben uns Schalke angeguckt. Und zur damaligen Zeit gab es ja noch nicht so mit Social Media, Internet gab es nicht. Das heißt, du hast nur Fernsehen geguckt oder Teletext.
Ja.
Oder kennt bestimmt heute die Kids gar nicht mehr.
Auf gar keinen Fall.
Nee, wirklich nicht.
Aber der berühmte Teletext, der war der Hammer, wirklich.
Der Bundesliga-Ticker.
Live-Sport, ja. Nee, und so, wenn du dann auf einmal, gerade aus Chemnitz, die neuen Bundesländer, da ist man ja jetzt nicht vom Bundesliga-Fußball verwöhnt, von Topstars nicht verwöhnt. Und ich kam auf einmal hierher. Ich sehe Frank Rost beim Training, ich sehe Oliver Reck beim Training, so an die Torhütern habe ich mich natürlich orientiert.
Ja, klar.
Ich bin an der Geschäftsstelle, ich werde persönlich eingeladen mit meinen Eltern zu Rudi Assauer. Ich fahre im Aufzug hoch, es riecht immer mehr nach Zigarre. Und ich sitze in dem Raum und Rudi Assauer, guck mal, kriege ich Gänsehaut, ne?
Boah.
Ja, nimmt sich Zeit für uns und spricht über eine Stunde mit uns und mit meinen Eltern. Meine Eltern natürlich, wurde ich so eingeschüchtert, wir haben gar nichts gesagt, wir haben einfach bloß zugehört. Aber das macht was mit einem, ne? Und ich glaube danach, egal wie alt du bist, ich glaube, ich selbst wenn ich 10 gewesen wäre, hätten meine Eltern gesagt, den lassen wir hier, den Jungen, das hat schon klappen. hat mich einfach geflecht und deswegen mit 14 Jahren zu Schalke. Und die Zeit da war aber auch so komplett durchgetaktet, dass ich gar nicht viel Zeit hatte, um nachzudenken, weil ich war in der Gesamtschule Bergerfeld. Da ist es ja die Möglichkeit, dass wir auch während der Schulzeit trainieren können. Das heißt, ich habe an 3 Tagen zusätzlich noch Training gehabt während der Schulzeit, dann Schule. Die Schule ging meistens so bis 14, 15 Uhr. 15, 30 war schon Torwarttraining, weil wir mal eher angefangen haben, bevor das Mannschaftstraining begonnen hat. Ja, dann war Mannschaftstraining. 19 Uhr war quasi Schicht im Schacht.
Schlafzeit.
Da ging es ins Internat. Das war damals noch, wo jetzt die Geschäftsstelle ist.
Okay.
Oder wo jetzt die Geschäftsstelle von der Knappenschmiede ist. Direkt über dem Charlies. Ja, hoch, duschen, essen, Hausaufgaben machen, sage ich offiziell. Und ab ins Bett, denn der nächste Tag sah wieder genauso aus. Ne? Aber das war mein Traum. Ich habe mich mega wohlgefühlt und das war genau das, was ich wollte.
Warst du alleine in dem Internat oder waren da auch noch andere bei?
Zur damaligen Zeit war das so, dass es hatte 4 Räume, also 4 Zimmer, die ein gemeinsames Wohnzimmer hatten, wie eine WG-Wohnung, kann man sich das vorstellen. Und es war ein Doppelzimmer. Ich war am Anfang mit Sebastian Westerholt, der jetzt bei Bochum auch arbeitet, natürlich auch noch mit anderen Spielern dann. Der namenreichste, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, Carlos Zambrano.
Oh.
Ja, ja. so, ne?
Sollte jeden Schalker. Ja, sollte jeden Schalker ein Begriff sein, ne?
Cooler Typ, ne?
Ja,
auch ganz, ganz eigen gewesen, auch witziger Typ gewesen, weil musste man zur deutschen Schule gehen, musste bis nach Essen dann fahren mit der Bahn, hat er nicht so Lust drauf gehabt. Und Peruaner, wie er so ist, ne, Heizung immer auf Nummer 5, ich hatte Gardinen komplett zu, das hat gestunken in dem Zimmer. Aber ja, wie gesagt, so sah es da aus. Und es kam immer morgens und abends unsere Internatsmama vorbei, die Dani Matuschak, die sich wie eine Mutter um uns gekümmert hat.
Okay.
Und mittags haben wir mit Charlie unten gegessen. Meistens Salat, aber manchmal auch Currywurst mit Pommes.
Wie, kurz mal eine Zwischenfrage. Wie ist es wirklich vom Pensum her? Du bist ja von Chemnitz rüber zum damaligen großen FC, heute auch noch, Entschuldigung, großen FC Schalke 04. Wie ist es mit dem Trainingspensum? War das dann von auf einmal wirklich von 0 auf 100? Habt ihr dann mehrmals am Tag trainiert? Wie war das für dich?
Ich komme ja aus den neuen Bundesländern und gerade in Chemnitz war ich auch auf einem Sportgymnasium, wo wir auch schon Trainingseinheiten hatten in der Schulzeit. Das ist da sogar noch mal ein bisschen krasser, aber aufgrund der Historie, dass du da Schulen hast. Wir hatten jetzt zum Beispiel, in einer Klasse waren nur Basketballer, Fußballer, in der anderen waren Schwimmer und Turner. Mhm. Und wir sind dann immer in der Zeit auch trainieren gegangen, zwischen den Stunden manchmal. Deswegen war das vom Pensum her eigentlich für mich ganz normal. Aber was natürlich krass war, war die Intensität. Weil du hast die Top-Spieler, und ich habe ja auch während meiner Zeit in der Knappenspiel mit Top-Spielern zusammengespielt. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob du mit den Top-Spielern oder mit normal durchschnittlichen Fußballern, ich möchte da jetzt niemand zu nahe treten, aber mit denen natürlich trainierst. Und wenn du dann natürlich aber immer noch, da spürst du ja damals schon den Druck, oder nicht, Druck will ich jetzt nicht sagen, aber die Aura von Schalke, du trainierst neben der Arena, damals noch Parkstadion, das macht auch was mit dir, ne? Du hast
auf einmal, garantiert.
Ja, und deswegen war das vom Pensum her schon viel, viel intensiver. So, ne?
Jetzt hast du gerade gesagt, dein Vorbild war Frank Rost. Dann ist es ja jetzt auch ein ziemlich komischer Zufall, dass Frank Rost gerade derjenige war, der damals in Schalke in der Winterpause 2007 gewechselt ist. Was dann hieß, Ralf Fährmann wird Profi. Wie ist das? Stehen die bei dir vor der Tür? Und was denkst du in dem Moment, wenn das dann heißt, okay, Ralle, jetzt geht's los?
Also, ich habe ja jedes Training bei den Profis auch geguckt und habe zwischendurch immer schon mal auch mal den Profis mittrainieren dürfen. Das war mal, wenn ein Torhüter gebraucht wurde, wenn mal einer verletzt war. Deswegen wurde ich jetzt nicht ganz so ins kalte Wasser geschmissen. Aber wenn zu dem damaligen Zeitpunkt war ich, glaube ich, 17 oder 18. Wenn du natürlich da in die Kabine kommst mit Chris Deitch, Kobiaschwili, Rost.
Jetzt kriege ich Gänsehaut.
Asamoah. Und Asa, muss man sagen, der ist nicht so, also in der Kabine war er nicht so der Strahlemann, wie er jetzt so ist. Und er kann auch schon so ein bisschen alte Schule sein. Das sind ja bloß ein paar Namen, ne? Mhm. Und wenn du dann natürlich als 17-Jähriger reinkommst, wenn du dann noch im Kreis auch immer zu den Brasilianern geschickt wirst, mit Rafinha, mit Lincoln, da bist du so ehrfürchtig, dass du wirklich da einfach hinkommst und einfach nur lernen willst. Und egal, was sie sagen, du hörst zu und machst einfach dein Ding. Ne?
Gut, und als junger Spieler, hier sind ja wahrscheinlich früher auch noch, wahrscheinlich heute immer noch, Bälle wegräumen, Tore schleppen etc., richtig?
Ja, also ich habe noch versucht, das so lange wie möglich aufrecht zu halten, weil ich da, glaube ich, so durch die Hölle gehen musste, aber war damals genauso. Und sogar die Torhüter, wir mussten noch unter der Dusche dann Bälle schruppen, Bälle putzen.
Boah.
Also, ja. Aber, ja, gehört dazu, ne?
Ja, wir hatten gerade kurz drüber gesprochen gehabt. Dein Glück war dann in dem Falle mein Pech gewesen. Wir hätten damals gegeneinander gespielt gehabt. Du hast dann, wie du sagst, die ersten Spiele oder du hast die ersten Trainingseinheiten gemacht. Hast dann ja erst in der Oberliga damals, Schalke ist ja, die Amateure sind ja abgestiegen, hast dann in der Oberliga Spielpraxis gesammelt. Dann sind Manuel Neuer, der ja damals Stammtorwart war, Matthias Schober, beide verletzt. Dann machst du dein erstes Profispiel. Weißt du noch, gegen wen es war?
Das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Und in Dortmund zu spielen, allererste Bundesligaspiel, 18 Jahre alt. Du weißt gar nicht, bist du dem überhaupt gewachsen? Klar, hast du mit den Profis trainiert, aber du weißt nicht, ey, es ist jetzt Bundesliga, es ist einfach was anderes. Ein Fehler, deine gesamte Karriere ist vielleicht vorbei. Man weiß einfach nicht, wo man steht, wo man ist. Und mein Pech, Glück, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll, war es, ich wusste es eine gesamte Woche vorher. Das heißt, eine Woche lang kein Schlaf.
Ich wollte gerade sagen, konntest du überhaupt schlafen?
Wenn das Nein. Also natürlich, zu dem damaligen Zeitpunkt, keiner gesteht sich das ein und jeder will da einen auf Macker machen und sagen, hey, ich bin allem gewachsen und das wird schon und alles cool und versucht da coole Sprüche zu machen, aber dir geht der Arsch auf Grundeis. Also gar keine Frage. Ne? Ich habe Schiss gehabt, ich saß noch in der Kabine, also im Stadion vorm Aufwärmen, meine Knie haben leicht gezittert, meine Hände haben gezittert. Ich habe gedacht, fuck, wie willst du gleich einen Ball halten? Aber dann muss man wirklich sagen, mit dem Aufwärmen und Olli Reck als Torwarttrainer hat mir sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, sehr, sehr viel Ruhe gegeben. Dann war das einfach weggeflogen. Und ich habe mir auch vorgenommen, guck nicht ins Stadion, guck gar nicht auf die Tribüne, nimm das gar nicht wahr, guck einfach 90 Minuten nur den Ball an und konzentriere dich auf das Fußballspiel. So, ne?
Was gibt dir denn so ein Olli Reck als Torwarttrainer oder auch Mitspieler? Du hast ja gerade ein paar genannt, die damals noch bei Schalke war. Was geben die dir mit als junger Spieler? Torwart ist ja jetzt nicht irgendeine Position, sondern es ist ja die Position, entweder du bist der Held oder du bist der Arsch, sage ich jetzt mal. Was geben dir Mitspieler, Erfahrene oder auch dann, wie du sagtest, Oliver Reck mit, dass du dann halt auch da stehst vor 80.000 und ja, dann dein Mann auch stehst?
Also zum einen, Oliver Reck, finde ich, der geht immer so ein bisschen unter in den Erzählungen, weil guckt mal, wie viele Bundesligaspiele der Mann hat. Ne?
Das stimmt.
Das ist Wahnsinn.
Absolut.
Einfach auch ein wahnsinnig toller Mensch, warmherzig, hilft allen, ist ganz, ganz lieb. Und so hat er mir auch geholfen. Was mir aber während den 90 Minuten geholfen hat, und da kann ich ja auch ehrlich sein, du bist ja auch Tor, du kennst dich ja aus, wenn du Innenverteidiger, wo Don Cristaldi vor dir hast.
Absolut.
Sechs Jones, vorne Corani, Außenverteidiger war Rafinha.
Oh ja.
Da weißt, also, aber nur mal auf die Innenverteidiger zurückzukommen. Boah. Mit Bodon und Kristall. Du weißt, ich brauche gar nicht bei der Flagge rauskommen, die klären das eh von alleine. Du weißt, ich lasse einen Schuss abprallen, die sind da für mich.
Ja.
So, und wenn du dann natürlich eine Flanke abfängst und die kommen auf einmal, klopfen auf deine Schulter und sagen, guck mal, krieg ich Gänsehaut.
Ja, ich habe auch
Gänsehaut. Absolut. Nein, aber dann weißt du einfach, ey, ich bin ja gerade mit den Big Bosses unterwegs, es kann gar nichts schief gehen. So, ne?
Ja. Du hast ja gerade gesagt, du hast versucht, ganze Zeit geradeaus zu gucken, auf den Ball, dich gar nicht irgendwie auf das Umfeld einzulassen. Da habe ich aber tatsächlich mal eine Frage dazu. Wie viel Unterschied macht es wirklich, wenn du vor einer gelben Wand zum Beispiel spielst, ne, oder wenn du bei einem kleineren Verein spielst und dann tatsächlich einen starken Heimfanblock hinter dir hast? Also in dem Falle Auswärtsfanblock. Kriegt man das mit? Was kriegst du davon mit? Ne, wir kennen das ja auf Schalke, wenn mal wieder ein Torwart da hinkommt, den wir nicht so mögen, dann wird gepfiffen. Ne, da fallen die ein oder anderen, sag ich mal, nicht so netten Worte. was kriegst du davon mit? Was macht das für einen Unterschied für dich?
Also du kriegst alles mit. Ich glaube, du bist in deinem Tunnelbissen, du bist voller Adrenalin, du bist fokussiert, konzentriert. Vielleicht von dem Volumen her, vielleicht 20-30% weniger. Aber bei uns zu Hause reicht das immer noch aus, um einen wirklich kirre zu machen. Ne? Und ich glaube, auch jetzt wieder zweite Liga, wenn man die letzten Heimspiele guckt, das ist der nicht nur der 12., das ist der 13., 14. Mann. Den wir merken.
Absolut.
So, und es kann dich beflügeln, es kann dich aber auch gleichzeitig erdrücken, muss man auch ehrlich sein. Aber wenn du den Support spürst, ist das einfach das Geilste, was es gibt. Ich muss natürlich aber auch sagen, ich habe es auch geliebt, auswärts zu spielen vor ekelhaften Fans in Anführungsstrichen und es einfach zu beweisen. Ich bin immer rausgegangen, einmal Richtung deren Fankurve geguckt, einmal kurz ein bisschen gespuckt, manchmal auch ein bisschen Grünes dabei. Einfach so dabei, aber einfach so, hey, komm, wir lassen die heute erstummen. Und wenn du das dann wieder hörst, und ich glaube, das war auch eine Zeit lang bei uns der Fall so, wenn der Gegner auf einmal gut war und das so ein riesen Feuerwerk und das auf einmal erstummt, macht das natürlich mit der anderen Mannschaft auch was. Also du kannst so oder so mit den Emotionen spielen, aber ich glaube, ja, ich habe auch mit zu Bülti guten Kontakt, das ist ein gutes Beispiel, in Hoffenheim, ja, ist halt schwierig, ne? Ich glaube, und ist ja wirklich so, ich denke, dann fühlen sich manche Spiele wie ein Regionalligaspiel halt so an.
Mhm,
ja. Obwohl dann 15.000, 20.000 sind oder vielleicht ein Topspiel ist oder internationales Spiel, ist ja Wolfsburg auch das Ähnliche, so, ne? Das ist einfach was ganz anderes, so, ne?
Ja, dann haben wir ja beim letzten Heimspiel, wo du jetzt ja gerade gesagt hast, wo wir das 1-1 gemacht haben, da war ja das Stadion da. Aber wie, ne? Wie ein Feuerwerk. Und es war wirklich eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann er 2-1 fällt, ne? Muss man ja auch wirklich mal sagen, ne? Jetzt tatsächlich mal eine Frage dazu. Wie war das denn, jetzt machen wir mal einen kurzen Zeitsprung. Wie ist es denn gewesen, während Corona zu spielen, wo du keinen hinter dir hattest? Also, ne, passt jetzt gerade zu dem Fanblock-Thema. Ne?
Also, absolute Katastrophe. Ich denke, das war auch mit der Hauptgrund, auch wenn das jetzt eine billige Ausrede ist, warum wir abgestiegen sind. Weil keine Emotion, keine Leidenschaft da war. Die Spiele haben sich nicht wirklich echt angefühlt. Und dann war es ja, du wusstest auch nicht, wie lange geht das. Aber wenn du mal guckst, Schalke, wenn du den 13., 14. Mann wegnimmst, macht das einfach was mit dir. Und ich glaube, dass dann viele Mannschaften davon profitiert haben. Wir haben drunter gelitten, ganz klar. Und es war echt eine sehr, sehr harte Zeit.
Eigentlich sollte man ja denken, dass man weniger Druck hat, weil die Zuschauer nicht da sind.
Ja, aber wenn ich da kurz einhaken darf, voll. Aber du darfst auch nicht vergessen, wenn 60.000 hinter dir sind, wenn die dich unterstützen, du hältst einen Ball, die springen auf oder die klatschen, wenn du eine Flanke abfängst. Wenn du als Verteidiger dazwischen kriegst, ey, 60.000 stehen auf. Das ist ja Energie, die du mitbekommst. Oft verletzt du dich während des Spiels und kriegst das gar nicht mit, weil du voller Adrenalin bist und merkst das dann erst danach.
Das trägt dich, ja.
Ja, oder nächsten Morgen machst du auf, denkst, wo kommt der blaue Fleck denn her? Wo kommt das denn her? Wo kommt das denn her? Aber das ist einfach während des Spiels und du bist so voller Adrenalin. Aber bei Corona, wir sind Profis, müssen wir sein, aber du kommst nicht an dieses Level ran. Ist einfach so.
Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich glaube, das war Gustavo Varela. Hat der nicht sogar mit einem Schädelbruch das Spiel zu Ende gespielt? Wo du das gerade sagst, dass man das mit den Verletzungen gar nicht
kann
merkt?
Kann sein, ja.
Ich meine, da war mal irgendwas gewesen.
Ja, ja.
Du sagtest aber auch gerade, dieser Druck, den dieses Stadion auch mitbringt. Wir merken, was Kevin gerade gesagt hat, du spielst gegen Bochum und hast eigentlich gar nicht das Gefühl, du kannst in diesem Spiel ein Tor schießen. Dann machst du aber dieses Eierding, sage ich jetzt mal, und auf einmal ist das Stadion da und du weißt, ey, das Ding drehst du noch. Jetzt haben wir aber auch in den letzten Jahren oft Spiele mitgekriegt, wo du das Gefühl hattest, dass dieses Stadion eher eine Belastung als eine Beflügelung ist. Wieso ist das so? Was passiert mit den Spielern, dass du auf einmal diese, ja, mehr Last hast, als dass du merkst, dass diese Leute dich pushen?
Also, da glaube ich, gibt es viele Punkte. Zum einen, emotionalster Verein Europas, der Welt. Wir sagen natürlich der Welt ganz klar.
Ja.
Das macht was mit dir. Du hast Schalke-Tag, 100.000 Leute kommen. Du hast ein Training, 2.000 Leute kommen. Du baust dir natürlich selbst auch eine gewisse Verantwortung für die Situation auf. Das heißt, du willst den Leuten gerecht werden. Wenn du aber selbst merkst, hey, das läuft gerade nicht, scheiße, wie komme ich da jetzt raus? Alleine, keine Chance. Mannschaft, mein Team gerade, der ist auch gerade nicht so gut drauf. Und das zieht dich dann natürlich runter. Wenn du dann das, was so positiv sein kann, auf einmal merkst, wie das negativ ist, wie die Leute anfangen zu pfeifen, wie sie still sind, wie sie den Support einstellen, kann das Spieler, die das nicht gewohnt sind, die damit vielleicht auch nicht umgehen können, weil jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch ist anders, einfach ein Stück weit leben oder dann dieses, sag ich mal, mit den Fans kannst du auf 110%, 115% kommen, wenn du aber auf einmal merkst, und das ist ja auch nochmal das Krasse, wenn es die eigenen Fans sind, ist wie deine eigene Familie. Mhm. Wenn irgendein Fremder was gegen dich sagt oder du bist ein Arschloch, sagt ein Fremder, der juckt dich das nicht.
Ja, ja, klar.
Sagt das aber einer aus seiner Familie, einer, der eigentlich hinter dir steht.
Absolut.
Macht das was mit dir. Und ich denke, so ist das auch ein bisschen psychologisch zu erklären.
2009 kam der Wechsel nach Frankfurt. War das eine Entscheidung, die du selber getroffen hast, weil du sagtest, ich möchte spielen? Hat Schalke zu dir gesagt, Ralle, wir planen nicht mehr mit dir? Und vor allem du als Schalker, wie schwer fiel dir der Wechsel im Endeffekt?
Also es war ja alles noch relativ jung zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte meine ersten Spiele gemacht, als Manu verletzt war. Und ich hatte dann zwei Angebote gehabt von Köln und von Frankfurt. Hatte mich für Frankfurt entschieden, ganz einfach, weil ich Manu gesehen habe, was er für eine Klasse besitzt, wie gut er ist und dass er noch längst nicht an seinem Ende von seiner Entwicklung angekommen ist. Und das war einfach, ja, er hat das ja revolutioniert und einfach das Torwartspiel komplett neu dargestellt, neu geschrieben. Und ich wusste einfach, hey, also muss man ja auch selbst reflektiert sein, an ihm werde ich nicht vorbeikommen. Mein Traum war es ja trotzdem, Bundesligaspieler zu sein. Und die Chance hatte ich mit Frankfurt. Und deswegen habe ich gesagt, hey, ich gehe nach Frankfurt, ich werde Bundesligaspieler. Aber wenn Manu durch die Entwicklung sich weiterentwickelt und zu einem größeren Verein geht, dann will ich wieder zurück zu Schalke. Und deswegen habe ich mir auch so eine Ausstiegsklausel, dass ich zu Schalke quasi nahezu umsonst wieder zurückwechseln kann, geschrieben. Das gab es nur für Schalke, den Verein, sonst für keinen anderen.
Okay, zu der Ausstiegsklausel habe ich tatsächlich eine Frage. Nach außen hin hat man ja mitbekommen, dass Manu ist ja gewechselt nach dem Pokalsieg 2011. Dann war Schalke aber auch noch an Kevin Trapp und ich glaube, Ron-Robert Zieler war das damals gewesen, auch interessiert gewesen. War das tatsächlich so, wie es in den Medien geschrieben wurde oder war der Kontakt mit Schalke eigentlich nie abgebrochen und es hieß, Ralle, Manu wechselt, wir wollen dich wieder haben? Nach außen hin kam das so rüber, als wäre Ralle jetzt nur die Lösung C, aber jetzt sagst du gerade, es gab eine Ausstiegsklausel. Wie ist da der Kontakt vorhanden gewesen oder wie war da die Idee mit Schalke?
Genau, also ich hatte immer Kontakt mit Schalke, so ein bisschen. Es kam dann, dass Manu wechselt. Ich glaube, dass Manu, was ich auch im Nachhinein gehört habe, gute Worte für mich eingelegt hat, weil er mich natürlich auch aus der Knappenschmiede kannte und wir immer zusammen trainiert haben. Und Schalke hatte dann angerufen, Horst Held, mein Berater, mich angerufen. Ich war damals im Urlaub, mich in den Flieger gesetzt, nach Schalke geflogen, unterschrieben und fertig war das. Also ging ganz schnell. Natürlich ist es, glaube ich, völlig legitim, dass man sich auch mit anderen Namen, mit anderen Torhütern beschäftigt und jetzt nicht immer bloß den, sondern man weiß ja nicht, klappt das überhaupt, hat er vielleicht schon woanders unterschrieben. Mhm. Deswegen kann das gut sein, aber davon habe ich jetzt persönlich nichts mitbekommen.
Okay.
Nochmal eine Frage zu Manuel Neuer. Wie hat der deine Karriere geprägt? War ja ein paar Jahre älter als du.
Ich glaube, es ist wichtig, dass du nie versuchst, jemanden nachzumachen, sondern immer deinen eigenen Weg gehst. Und natürlich ist Manu einer gewesen, der das Spiel, wie ich gerade schon gesagt habe, neu revolutioniert hat. Ich habe das aber auch schon mal in einem anderen Video gesagt. Manu war halt auch einer, der auch ein bisschen genervt hat, weil der Typ einfach alles konnte. Also der war so, mache ich einen Abschluss mit rechts oder mit links? Ja, mal gucken. So, werfe ich den Ball? Gehe ich Tennis spielen? Gehe ich Basketball spielen? Der kann einfach alles. Wir gehen über den Platz und sagt, er kommt mit der Picke gegen die Latte. Er schießt mit Picke links, Latte. Und du denkst dir so, was? Du nervst einfach. Hör mal auf. Oder ich glaube, man muss ja auch sagen, guck mal, wie viele Jahre er jetzt spielt, auf höchstem Niveau.
Das ist also
Champions League, DFB-Pokal, alles gespielt, Nationalmannschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Hat er überhaupt mal, also so gefühlt, kann man sich ja gar keinen Fehler erinnern, den er gemacht hat. Gefühlt, ne? Natürlich gab es ein paar, aber unter dem Pensum allerhöchsten Respekt und ja, wie gesagt, einmalig. Und ich glaube auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder ein bisschen aushole, er ist für mich so ein Messi-Typ. Cristiano Ronaldo ist einer, der hat sich alles antrainiert, hart antrainiert und sich alles so erschaffen quasi. Und gefühlt Messi ist ja so einer, der dribbelt, der kann einfach machen, was er will, das ist immer richtig. Mhm. Und so ist Manu. Egal, was er macht, das ist richtig. Kommt er aus dem Strafraum raus, der stürmt vor mir am Ball, Manu kriegt den Ball. Kommt Manu zu spät bei einer Flanke, irgendwie trotzdem, es passiert nichts, weil Manu ist so der Messi einfach, das Genie.
Ich erinnere mich bei Manuel Neuer an das Spiel gegen Porto.
Boah.
In der Champions League. Ich glaube, bis heute, ne, einer der größten Torwart-Performances in einem Singlespiel. Ich weiß noch, wie Ricardo Quaresma da vorm Tor stand und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat.
Das war ja auch nicht
die
normal.
Die Szene, wo er, ich weiß nicht, welcher Spiel das war, den Kopfball machen wollte, wo er quasi mit gestreckten Beinen so 15 Meter davor langsegelt.
Ja.
Ja, war brutal. Auch Elfmeterschießen danach noch. Also ich saß auch auf der Bank bei dem Spiel.
Ja.
Deswegen weiß ich das auch noch ganz genau, war ja geisteskranke
Performance. Und die letzte Szene, ne, um hier nochmal in Erinnerung zu schwalgen, Jones, ne, der Elfmeter unter
was
die Latte.
Was für ein Elfmeter.
Ey, krank, wirklich. Ja. Übel. Als ob es gestern gewesen wäre. Ne? Also mega.
Aber
die orangenen Trikots, geil.
Ja.
Jetzt hast du in Schalke und Frankfurt zwei große Traditionsvereine gehabt. Was verbindet die beiden Vereine? Es sind ja zwei Vereine, die wirklich auch eine große Fanbase haben, vor allem auch starke Fans, was auch Heim- und vor allem Auswärtsspiele angeht. Und was unterscheidet diese beiden Vereine voneinander?
Also ja, wie du es richtig angesprochen hast, ich glaube, beide Vereine haben zwei geile Stadien, haben einen richtig krassen Fansupport, auch ist ein lautes Stadion. Das, glaube ich, vereint die Vereine so ein bisschen. Aber wenn man in puncto Strahlkraft redet, Emotionalität redet, da ist, glaube ich, Schalke ganz, ganz weit vorne und meilenweit entfernt. Ich will jetzt Frankfurt überhaupt nicht schlecht reden, aber wenn man sich mal anguckt, hey, kann man ja auch jetzt wieder gucken, zweite Liga, Auswärtsspiele bei uns,
ja,
ist voll. Bei dem zwar auch, aber ich merke es ja auch, ey, egal wo du im Urlaub hin bist, irgendeinen Verrückten siehst du mit Schalke-Handtuch, mit Schalke-Stab. Ist ja egal.
Absolut.
Oder du fährst durch Deutschland durch, du bist oben im Norden, irgendeiner hat einen Schalke-Aufkleber hin drauf oder 19 Uhr als Kennzeichen.
Ja.
Du bist überall, das ist
uns. Stimmt.
Selbst wenn du im Ausland bist, also auch wenn ich Urlaub gemacht habe, oder auf den Malediven habe ich ein Schalke-Törtchen auf einmal da gehabt. Irgendein Schalke-Fan hat mich vollgequatscht. Irgendwann und denkst so, ich bin über die ganze Erde gereist, die ganze Welt, aber trotzdem kommt ein verrückter Schalke ein. Und das hast du in Frankfurt einfach nicht. Ist einfach so.
Jetzt hast du dann davon gesprochen, okay, Manu wechselt, Ralle kommt zurück nach Schalke. Wie der Zufall es will, dein erstes Spiel. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, klar. War auch Super Cup, ja, gegen Dortmund. Und er war auch wieder einfach ein richtig krasses Spiel.
Boah, der hat aber echt Spiele
erwischt. Jetzt hast du in dem
einfach Spiel... Einfach kann jeder, ne?
Ja, ja, absolut. Boah, da stand ich damals auch noch in der Nordkurve, weiß ich noch. Das ist geil. Ah.
Jetzt hat dieses Spiel ja auch noch eine besondere Wendung genommen, ne? Du bist wieder zu Hause, bist quasi in deinem Wohnzimmer, als Schalker Junge. Dann geht's ins Elfmeterschießen. Klar, du hältst einen Elfmeter gegen Perisic, das ist die eine Sache. Aber du hältst auch gegen Kevin Großkreuz. Was denkt man sich in dem Moment? Oder wie fühlt sich das an? Oder kriegt man das, realisiert man das in dem Moment überhaupt? Das ist gerade im Prinzip das größte, zu dem damaligen Zeitpunkt, sage ich mal in Anführungsstrichen, das größte Feindbild der Schalker war Kevin Großkreuz und ich halt den entscheidenden Elfmeter. Wir gewinnen das Ding.
Ja, geisteskrank. Also besser hätte man sich das nicht ausmalen können, ne? Ist ja einfach so. Es geht ja, es kommt zum Elfmeterschießen, du hältst den Elfmeter noch. Ich weiß noch, ich halte unten rechts den Elfmeter. Ich gucke noch zu den Fans, die jubeln und so, ich schreie da so, hab alles mitgenommen. Und dann geht's ja noch weiter. Dann kommt Raoul und trägt dich auf einmal auf den Schultern. Wo du denkst, ey, was ist denn jetzt gerade los? Und auch, was du ja vor uns gesagt hast, Ralf Rangnick war ja damals der Trainer.
Mhm.
Und es hieß immer in der Vorbereitung, ja, der Ralf, der muss sich erst noch beweisen. Man weiß nicht, wie das jetzt so richtig wird und bla bla bla. Nachfolger von Manuel Neuer, aber das war halt ein Spiel, wo ich alle erstmal ruhig schalten konnte. Ne? Und da war alles auch dabei und wie gesagt, einfach ein geiles Erlebnis. Ne?
Du hast ja jetzt schon ja ganz groß darüber erzählt. Du sagst, war geisteskrank. Ne? Ist übrigens eines meiner Lieblingswörter.
Oh ja, wenn du wüsstest, wie oft er das benutzt.
Richtig.
Das sage ich nicht mehr jetzt.
Kannst du gerne weiterverwenden. Kann ich sagen, ich habe was mit Ralf Fährmann gemeinsam, siehst du? Nee, um auf das Spiel nochmal zurückzukommen und vor allem auf die Szene jetzt. War das mit so einer deiner erinnerungsreichsten Momente?
Ich glaube jetzt... rückblickend ja, aber im Fußball bist du ja so gefangen, du guckst von Woche zu Woche und da ist das Spiel, die Krise, die nächste Krise. da vergisst man vieles. Aber ich glaube, dass das wirklich das, auch jetzt, wenn ich so meine Augen schließe und Revue passieren lasse, ich weiß noch, das Trikot habe ich angehabt, das so grau-blaues Trikot,
blaue Hose,
blaue Stutzen, blaue Schuhe, meine blau-weißen Räucherschuhe, so, ne? Ich Das weiß ich einfach noch so, ne? Und deswegen wird das schon ein Moment sein, den ich wirklich mit am meisten jetzt oder im Nachgang mit am meisten drüber nachdenke. Also,
und war der erste Titel bei den Profis, ne?
Ja. Also man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Supercup ist jetzt nicht. Also klar, steht das sind auf der Cup-Karte drauf, aber ist ja so, ja.
Ist ja leicht verrufen, hast du ja jetzt erst wieder gesehen, ne? Bayern, Stuttgart,
stimmt,
ne?
Ja.
Wo Boykott der Ultras dann stattgefunden hat von beiden Seiten. Ne? Ja. Also das ist ja auch, müssen wir leider Gottes so sagen, teilweise auch viel Kommerz dahinter. Ne?
Ja, aber ja. Also es ist nun mal so, machen ja andere Länder auch so, aber ich finde halt, es gibt den DFB-Pokal, es gibt die Deutsche Meisterschaft, die sind am Ende der Saison, das heißt, du musst die ganze Saison durchgehen, Punkt. Ne? Ja. Ist was anderes, wenn du Champions-League-Sieger gegen Euroleague-Sieger spielt. Vielleicht hat man was anderes, aber das ist so, ja.
Jetzt hat sich deine Karriere, ja, die ist ja geprägt von Ups and Downs, vor allem auch viele Verletzungen, die du hattest. Kreuzbandrisse, Rippenbrüche, nur um ein paar Sachen in den Raum zu werfen. Wie schaffst du das als Profi, vor allem, wenn es so viele Sachen waren, dich immer wieder neu zu motivieren, immer wieder zu pushen und vor allem, stellst du dir irgendwann auch mal die Frage, bin ich daran schuld oder warum immer ich?
Ja, ganz klar. Aber muss dazu sagen, wenn du eine Verletzung hast, denkst du, das ist die letzte.
Ja, bis die nächste man hofft kommt. Das, ja.
Aber du weißt ja nicht am Anfang, wie viele Verletzungen kommen jetzt wirklich. Eine Verletzung als Fußballer ist das Ekelhafteste, was es gibt. Du siehst deine Jungs trainieren, du siehst, wie sie sich weiterentwickeln, du siehst, wie sie sich freuen. Du kannst dazu gar nichts beitragen. Machen wir uns auch nichts vor. Fußball ist auch einfach ein hartes Geschäft. Der Konkurrent hinter dir steht nur in den Startlöchern, ja. Wartet darauf, freut sich eventuell auch drauf. Der Trainer guckt nur von Spiel zu Spiel. Du wirst einfach vergessen. Du musst zu Therapiestunden kommen, die abseits vom Training sind. Das heißt, du bist dann manchmal allein im Gebäude, wo gar keiner da ist. Das ist schon eine brutale Zeit. Die Motivation, die ich mir aber immer geholt habe, war einfach, nach den 90 Minuten vor der Kurve zu stehen. Mhm. Wenn du das einmal erlebt hast,
okay.
Und dann weißt du einfach, hey, jede Träne, jeder Schmerz, jede Talfahrt, jede Hölle, durch die du gerade gehst, ist es wert, einmal da zu stehen. Und ich glaube, ja, wäre ich fast emotional, aber selbst jetzt, es können Spieler kommen oder Spieler gehen. Das vor der Notkurve zu stehen, bleibt jedem in Erinnerung. Und selbst wenn wir sagen, Bordon, Jermaine Jones, über welche Zeit reden die denn? Über Schalke.
Absolut.
So, ne? Und selbst, also, jeder, der bei Schalke war, sagt, das war das Geilste, was er jemals in seiner Fußballkarriere erlebt hat. Und das ist die Motivation. Und wenn du das einmal, das ist wie so eine Droge, weißt du, oder wie so, willst du sagen, wie Crystal Meth oder so. Aber wenn du einmal angefixt bist, dann du vergisst das nicht, du kommst da,
okay.
Und das ist die Motivation einfach.
Aber das ist ja genau das Gleiche wie für uns Fans, ne? Also wir sagen ja auch immer, ne? Ich weiß nicht, wenn du irgendwo anders hinfährst, ne? Du dieses Schalke-Gefühl, das kannst du nicht beschreiben, das musst du erleben, ne? Du musst da ja irgendwie einmal in diesem Stadion gestanden haben, egal ob in der Nordkurve, egal ob auf den Haupträngen, wo auch immer, wenn du dieses Gefühl einmal hattest, ne, wenn ein Spiel gedreht wird oder was auch immer, ey, pure Gänsehaut. Ne? Und das ist für uns Fans ja genau das Gleiche wie für euch. Ne? Aber das ist auch...
Und jetzt stell dir mal vor, ne, du stehst da unten, vor der Kurve.
Aber mach mal nicht aus euch Fans oder euch, macht da auch wir draus.
100%.
Ist ja so, ja. Weißt du, ich meine? Und ja. Das ist ja, das vereint ja auch. Und ich glaube, das Geilste ist ja einfach, ey, du gehst ins Stadion, du kannst einfach mal alles vergessen. All den Bullshit,
der
die Woche über war. Ja. Aber natürlich auch die Verantwortung, hey, wenn es nicht so gut läuft, wissen wir, wie die nächste Woche ist.
Und der Unterschied ist, wenn es nicht so gut läuft, wir können uns 4 Pilz reinhauen. Ihr nicht?
Ja, wir danach, um heim schlafen zu können. Aber ja, ist manchmal, glaube ich, angenehmer mit ein paar Pilz drin.
Richtig. Du, um jetzt mal so eine ganz nüchterne Frage. Pascal hatte ja gerade mit den Verletzungen erwähnt. Ne? Du hast uns jetzt mal so ein paar Insights gegeben, wie du dich so motivierst. Für mich persönlich, und ich spreche da, glaube ich, für uns drei, wobei Pascal, du hast ein bisschen höher gespielt, aber für mich hat es nie...
Warte, man muss es sagen, Pascal hat Oberliga gespielt.
Richtig.
Das hast du dir verdient.
A-Jugend-Bundesliga?
Wollte ich
ja.
Stark. Nee, aber für mich hat es nie mehr, oder ich bin nie über die Bezirksliga hinausgekommen. Nichtsdestotrotz, ich hatte zweimal mein Kreuzband im Arsch, ich hatte diverse Probleme mit meinen Bändern im Knöchel und. Ne? So, und für mich war dann halt immer dieses... Du fährst zu so einem Spiel, da draußen stehen 15 Leute und dann verletzt du dich, dann kommt der Krankenwagen auf den Platz gefahren und ich hab's gehasst, ja. Erstens, du hast die Verletzung, ja. Und dann wirst du mit so einem Krankenwagen verschwitzt ins Krankenhaus gefahren und dann wirst du halt da abgestempelt, kriegst so eine Schiene und dir wird gesagt, ja, geh nächste Woche mal wieder zum MRT. Wie ist das bei euch? Also, werdet ihr da wirklich komplett begleitet? Sind Ärzte sofort bei euch? Am anderen Tag gibt's dann Daycare oder wie läuft sowas bei euch ab?
Das geht bei uns ein bisschen schneller.
Habe ich mir das fast gesagt.
Gut zu wissen. Ne?
Nee, also das ist ja, jeder Bundesliga-Verein ist ja gut vernetzt, auch mit Krankenhäusern, weil einfach die Häufigkeit gut ist, du musst schnell untersucht werden. Wir haben das Glück mit dem Medikos, da hast du auch ein MRT-Gerät drin, das heißt, du kannst relativ zügig auch dahin. Wir sind zusammen mit den Knappschaftskrankenhäusern auch vor, ich sag schon wir, Schalke. Ihr wisst, was ich meine?
Du bist Schalke.
Ja. Es gibt aber auch andere Vereine, die haben das auf dem Vereinsgelände stehen. So, ne? Da hat Schalke ein bisschen geschlafen, glaube ich, aber ist ein anderes Thema. Also die Versorgung muss sofort da sein und eigentlich brauchst du am nächsten Tag schon, hey, eine Diagnose. Zum einen, dass der Trainer planen kann, wenn du noch eventuell Transfers tätigen kannst, wenn du in einer Wechselperiode bist, dass du eventuell noch wechseln kannst, also neue Spieler holen kannst, dass aber auch die Ärzte wissen, wie sie dich behandeln sollen. Das heißt, wenn du jetzt einen Kreuzbandriss hast und man geht eigentlich davon aus, da ist bloß eine Prellung, können die Physios ein bisschen härter mit dir umgehen eigentlich, aber sie brauchen die Diagnose, um einfach genau zu wissen, hey, das und das braucht der Junge jetzt und dann hast du auch Sicherheit. Also das geht bei uns schneller und eigentlich, dass man versucht ja, das so kurz wie möglich zu halten. Und auch wenn der Arzt sagt 6 Monate, sagst du dir selbst, okay, ich schaff's in 4. Und wenn er sagt, eine Woche lang Krücken, sagst du nach 3 Tagen, ich versuch's ohne.
Zu deinem Krankenhaustransfer verschwitzt, Ralle, du hattest gerade mal eine Anekdote erwähnt, was damals Benny Hövedes und Clemens Tönnies gemacht haben. Vielleicht willst du das mal kurz erzählen, nur als Vergleich, wie das dann bei den Profis aussehen kann.
Ja, das hätte ich eigentlich auch sagen können. Ja, also damals zur glorreichen Zeit noch.
Mit, muss man leider sagen, ja.
Und Benny Hövedes, nee, es kam einfach zu dem, Benny war verletzt, brauchte eine schnelle Diagnose. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau waren, aber Clemens Tönnies war auch fort und hat einfach gesagt, hey, wir brauchen schnellstmöglich, das ist unser Kapitän, wir müssen wissen, was ist, der muss schnellstmöglich zurückkommen. Komm, nimm meinen Privatjet, flieg hin, lass dich untersuchen, komm zurück.
Geiler Typ.
Geiler Absolut.
Mega geil.
Ja, ja. Aber so ist halt, oder zum damaligen Zeitpunkt war halt auch so, die Bindung mit Clemens Tönnies, mit dem in der ganzen Vereinsführung war halt sehr, sehr nah zu den Spielern und da hat man sowas gemacht und hat sich einfach untereinander geholfen.
Ja, gut, aber ich sag mal, sowas zeichnet ja auch eine Beziehung aus. Ne? Ich sag mal, ne, wir reden ja die ganze Zeit vom Wir, ne? Und ich glaube, wenn du dann so eine Connection zwischen Trainer, Vorstand, Mannschaft, Fans herstellen kannst, ich glaube, da kannst du Berge versetzen. Ne? Und
haben wir auch zu der Zeit.
Zu der Zeit haben wir Berge versetzt.
Muss man ja, ja sagen.
2017 kam Domenico Tedesco, du wurdest Kapitän. Ich denke mal, wenn man deine Vergangenheit kennt bei Schalke und wie du zu Schalke stehst, wahrscheinlich eine der größten Ehrungen, die du als Spieler eigentlich bekommen kannst. Als du es gehört hast, wie hat sich das für dich angefühlt und ja, was hat es dir bedeutet?
Also vielleicht habe ich da auch zu viel reininterpretiert, aber für mich ist das ja, wenn du Kapitän bist, ich hatte vorher die Kapitäne, die ich hatte, waren Marcelo Bodon, klar, Manu habe ich auch noch ein bisschen mitbekommen, Benedikt Hövedes, das waren ja richtige Ehren, die geprägt wurden. Und wenn du dann Kapitän wirst oder du wirst gefragt, ob du das Amt antreten willst, ist das ja nicht nur eine Auszeichnung für dich als Spieler, sondern auch als Mensch, wie du gereift bist, wie gewachsen du bist. Und deswegen ist das wirklich mit Abstand das die größte Ehre, die mir in meinem Leben bis jetzt entgegengekommen ist. Und ich bin einfach wahnsinnig stolz darauf.
Wird man da gefragt oder wird man bestimmt als Kapitän? Wie ist
ja,
das?
Ja, also ich glaube, es gibt, oder doch, gab es auch schon mal, will ich aber jetzt keine Namen nennen, die das gesagt haben, boah, die fühlen sich nicht so, wollen das jetzt nicht antreten. Mhm. Aber in der Regel, wenn du gefragt wirst, Gänsepelle, ab geht's.
Jetzt wissen wir ja gut, 2017, das erste Jahr, Domenico Tedesco lief ja platzierungstechnisch sehr gut, Vizemeisterschaft. Mhm. Danach das Jahr war im Prinzip das Gegenteil. Jetzt sitzen wir zu dritt hier vor dir. Es gibt da einen alten Bekannten, ein alter Mannschaftskollege, der hat auch noch ein paar Worte für dich bereit. Deswegen haben wir mal was für dich vorbereitet.
Okay. Hallo in die Runde, hi Ralle. Basti und Schipka hier. Ja, wir haben auf jeden Fall einige Ups and Downs erlebt zusammen. Ich glaube, von der ersten Saison unter Tedesco, wo wir Vizemeister geworden sind, ja, bis hin zum letzten Jahr, wo es dann ja leider nicht mehr so gut lief und gar nichts mehr zusammengelaufen ist. Dazwischen natürlich auch eine gewisse turbulente Zeit gehabt, aber ja, was mir dabei auf jeden Fall immer in Erinnerung geblieben ist, Ralle, wie du versucht hast, auf verschiedensten Ebenen Löcher ja, zu stopfen, immer wieder zu reparieren, wenn es dann der einen oder andere Ecke generell mal nicht so funktioniert hat. Das war auf jeden Fall eine anstrengende Zeit. Viele Gespräche, viele Diskussionen gab, wo man ja abseits vom Sport immer wieder Energie aufbringen musste und versucht, ja, gewisse Sachen da zu regeln hatte. Es war nicht immer einfach, aber das ist auf jeden Fall stark in Erinnerung geblieben, dass du dich da immer sehr sehr viel für uns eingesetzt hast. Ansonsten eine Sache, die mich brennend interessiert, weil du kommst immer mit sehr, sehr viel Energie in die Kabine. Von daher ist die Frage, wie du es schaffst, nach der Karriere jetzt deine Energie im Griff zu haben. Also was machst du, damit du deine überschüssige Energie auslassen kannst? Also sonst musste der ein oder andere Mitspieler mal dran glauben. Das Gym musste mal dran glauben. Würde mich jetzt mal interessieren, wie du es jetzt machst.
Jo, breites Grinsen, viele Erinnerungen. Gibt auch eine witzige Anekdote, weil er sagt, ich habe so viel Energie. Ich habe auch manchmal meine Kraft nicht so richtig unter Kontrolle gehabt. Und weiß keiner, aber wir waren so im Kraftraum und dann kam der Hunter so, wir wollten so ein bisschen, so Männerding, ein bisschen wrestling. Ja. Dann habe ich ihn gepackt und auf einmal macht er, so, was ist? Und er geht wortlos aus dem Kraftraum raus und alle gucken so, was ist jetzt passiert? Dann wollte ich ihm nach und dann sagt er so, ich glaube, du hast mir die Rippe gebrochen. Ich so, what the fuck? Ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, wir spielen die andere Hand. Ne? Wir hatten am Nachmittag Mannschaftsfototermin. Wir sitzen und Hunter sagt so, ja, der muss schnell ins Krankenhaus, der muss gecheckt werden, was das ist. Wir sitzen alle beim Mannschaftstermin, Hunter fehlt. Oh, nee, so, fuck. Da mussten wir so, ja, bestimmt ein paar Minuten halt warten und auf einmal kam Hunter reingelaufen und jeder, der schon mal einen Rippenbruch hat, weiß, man kann nicht so richtig laufen. Nee. 3 Tage später war Spiel in Hoffenheim. Ich so, jetzt hättest du eine Abmahnung verdient. Auf jeden Fall, aber ja, Hunter hat gesagt, ey, du konntest nichts dafür, du hast einfach ein bisschen zu fest zugepackt. Dann hat Hunter so eine Rippencage bekommen und hat 3 Tage später mit Rippenbruch gespielt. Hat keiner mitbekommen, fit gespritzt, gespielt. Ich weiß nicht, hat bestimmt auch getroffen, wie man den hat. Weiß ich gar nicht mehr, aber ja, so viel zum Thema zu viel Energie. Ne?
Da sage ich dir jetzt auch mal was Lustiges zu. Der Kollege, der zu meiner Linken sitzt, der Pascal, der hat mir auch mal die Rippe gebrochen beim Boxen während Corona. Da frage ich mich nur, wie kann der Hunter spielen? Ich konnte nichts mehr. Ich konnte nicht atmen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht sitzen. Wochenlang. Ich war danach ein Jahr später war ich surfen. Ich war auf dem Bauch, ich konnte nicht mehr auf dem Brett liegen. Da frage ich mich, wie kann der spielen?
Ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass du eine Mimose bist.
Doch.
Gut, das kann auch sein. Vielleicht haben wir einfach mehr Kraft als der Ralle.
Na, das glaube ich nicht.
Also, mehrere Sachen, klar. Ich habe auch schon mal ein halbes Jahr mit Innenbandriss gespielt, was gar keiner mitbekommen hat. Habe mich natürlich mein Knie immer vollpumpen lassen mit Spritzen vor jedem Training, vor jedem Spiel. Ob das jetzt gesund ist für meine Zukunft, weiß ich nicht. Aber in dem Moment denkst du nicht drüber nach. Und ähnlich da der Hunter, das wurde gespritzt, der hat gar nichts mehr gemerkt, glaube ich. Und so ging's halt. Und dann nach 3-4 Wochen ist es ein bisschen besser geworden. Aber ich glaube schon, dass gerade nachts, wenn er sich so gedreht hat oder so, dass ich da das ein oder andere Mal in dem Kopf war und er mich schon ein bisschen verflucht hat. Also der hat schon richtig auf die Zähne gebissen, aber wir Fußballer pumpen uns dann halt auch voll einfach, um da einfach durchgehen zu können.
Wusste der Coach das?
Ja, klar. Also das geht ja an keinem dann vorbei.
So. Ja, aber dass du das warst, das meine ich.
Ja. Ja, kann ja nur einen so bekloppen. Ja, und was ich auch noch sagen muss, Adrenalin. Wenn du Adrenalin hast im Spiel, du vergisst alles. Selbst wenn du einen Rippenbruch hast, den hast du vielleicht, wenn du zum Stadion fährst, gehst du raus zum Aufwärmen, läufst die ersten Meter, alles ist vergessen. Und dann ist wirklich Adrenalin und eine gute Schmerztablette und du kannst durch Wände laufen.
In der Kreisliga nimmst du immer die typische Ibo 600. Die hilft auch gegen alles.
Und mit dem Bierchen vielleicht noch eine doppelte Wirkung. Dann siehst
du, der kennt die Tricks.
Gut, jetzt hast du ja schon erwähnt, was der Basti damit meint, dass einige Spieler darunter leiden mussten. Er sagte aber auch, dass du viele Löcher gestopft hast zu der Zeit damals und. Was war deine Rolle in der Kabine? Wie würdest du sie selber beschreiben? Ja, was war deine Aufgabe?
Also ich denke, die Aufgabe vom Kapitän ist auch ein bisschen das Bindeglied einfach zu sein, die Stimmen von der Mannschaft einzuhören und einfach für die bestmögliche Atmosphäre zu sorgen. Die bestmögliche Atmosphäre muss natürlich nicht immer positiv sein, die kann auch negativ sein. Und ich glaube, ich habe immer versucht, für jeden offenes Ohr zu haben, mit jedem zu sprechen, was die Anliegen sind. Habe aber auch klar gesagt, wie ich die Situation sehe. Oder so bin ich allgemein, wie ich sie einschätze. Es gibt Sachen, die muss man ansprechen. Es gibt Sachen, über die diskutiert man. Dann geht man weiter, ob man unzufrieden war mit dem Training, ob man das oder das mehr mit trainieren will. Nicht jeder Spieler getraut sich dann zum Trainer zu gehen. Nicht jeder Spieler getraut sich, so Kritik zu äußern. Du hast ja auch viele junge Spieler. Du musst alle unter den Hut bringen. Wichtig ist aber auch, eine gute Stimmung, das heißt, mal Mannschaftsabend, mal Go-Kart fahren gehen oder damals habe ich gesagt, hey, Mannschaftsabschlussfahrt, ich glaube, ihr kennt es alle, wir fliegen, wer kommt mit? Am Anfang melden sich alle, dann sagen sie, dann am Ende sitzt man bloß zu 4 oder zu 5. Ich habe gesagt, es kommen alle mit, alle Physios, Ärzte-Team, alle, wer nicht mitkommt, richtig fette Strafe. Und auf einmal haben die geilsten 3 Tage in Barcelona mit kompletten Staff gehabt. Und ich glaube, das sind aber Momente, die schweißen zusammen. Oder ich habe so einen Wert drauf, dass wirklich alle dabei sind. Und selbst wenn einer keinen Bock hat, eine Stunde kommen. Ob das Abendessen ist, ob das mal Champions League essen, also Champions League gucken ist, so, dass man einfach diese Zusammengefügigkeit hat. Aber trotzdem auch, dass man abschalten kann. Weil sonst, wenn du zu viel, ist es auch manchmal nicht gut. Mhm. Ne? Und ich habe einfach versucht, ey, Marcelo Bodon, Benny Hövedes vor mir als Kapitän, ich glaube, ich konnte auch von den Besten lernen. Ne? Und habe das einfach versucht, so fortzusetzen.
Jetzt hat Basti ja gerade auch schon erwähnt gehabt, gegen Ende lief gar nichts mehr zusammen. 2020, 2021. Schalke muss runter in die zweite Liga. Wie nimmt man das wahr? Vor allem dann auch aus deiner Situation, wenn man auch selbst dann so ein Schalke-Fan ist, mit irgendwie dabei zu sein, dass dieser große Verein runtergeht.
Ja, brutale Zeit. Ne, weil es lief ja echt so scheiße und man wusste ja eine lange Zeit schon, ey, das passiert. Es ist ja nicht so, dass ich das am letzten Spieltag entschieden hatte. Und auch die Tendenz war ja eher so, hey, wir wussten das ja schon zeitig und das, ja, du hast einfach gelitten. Ich kann das selbst heute noch nicht so richtig beschreiben, wie sich das wirklich so angefühlt hat, weil es einfach auch so surreal war. Ey, ein paar Jahre vorher haben wir Champions League gespielt. Wir waren Vizemeister, weißt du, so, wie kann das sein jetzt auf einmal? Keine Fans auf einmal. Das hat sich irgendwie alles auch wie so falsch angefühlt oder wie so einen falschen Film. Und ich muss aber auch sagen, ich habe gedacht, ey, wenn wir absteigen, dann ist hier alles, wir können die Türen zumachen, dann ist alles vorbei. Ne? Ich wusste nicht, klingt jetzt auch übertrieben, aber ich wusste nicht, wie mein Leben weitergeht. Ich wusste nicht, was jetzt passiert, was ist mit dem Verein. Und dann ist aber auch wieder, also ich will jetzt nicht das jetzt so einfach abtun, das Thema, aber was war 2 Monate später, Schalke-Tag, 80.000 Bekloppte.
Ja. Und es geht das ist Schalke,
ja. Und denkst du, ey, vor 3 Wochen, ich saß noch zu Hause, also gefühlt, ich wusste gar nicht, wie das jetzt weitergehen soll, aber es geht weiter.
Ne? Absolut, und vielleicht nochmal eingreifend zu dem Thema, guck mal, ich bringe hier die ganze Zeit irgendwelche Anekdoten von mir ein, ja? Siehst du, ich bin Fan. Naja, aber ist ja auch schön zu sehen, dass ihr euch das auch zu Herzen genommen habt. Und das hat man ja auf verschiedenen Fernsehbildern gesehen. Ne? Timo Becker, der auf der Bank da saß und geweint hat. Ne? Viele Spieler von euch. Ne? Und genau so hat sich das für mich aber auch irgendwie angefühlt. Ne? So eine Endzeitstimmung. Ne? Ja. Ich weiß noch, dann bin ich da zum Stadion gefahren, bin um die Arena gelaufen und hab mir so gedacht, ey, guck dir dieses Stadion an.
Wir waren da zusammen sogar.
Ich glaube, ich hab euch, du warst mit mir. Ja. Und dann habe ich in diverse WhatsApp-Gruppen reingeschickt, ey Leute, guckt euch dieses Stadion an und wir sind in der zweiten Liga. Und da krieg grad Gänsehaut, ne? Das war brutal. Ich hab wirklich, also ungelogen, und da merkt man die Verbundenheit, die man irgendwo mit dem Verein hat. Ich glaube, ich habe privat noch nie so was erlebt. Also es ist krank gewesen, wirklich. Geisteskrank.
Nee, ist es ja einfach. Und wir haben uns ja, wenn man ehrlich ist, wir haben uns ja immer noch nicht davon erholt. Ne? Wir schwelgen ja alle noch in den Erinnerungen von früher, wie es damals war. Ist vielleicht auch gut so, weil nur so kann die Euphorie aufrechterhalten werden. Aber ja, der damalige Zeitpunkt, das war einfach krass.
Also, da kam einfach alles zusammen, ne?
Ja.
Das Corona-Geschichte, dann keine guten Leistungen auf dem Platz.
Ich muss auch nochmal sagen, es gibt ja oft auch so die Gerüchte, dass, ey, ja, da hat es nicht in der Mannschaft gestimmt oder das und das stimmt nicht. Ich habe noch mit keinem Spieler, ja, außer Jefferson Fafan vielleicht, aber sonst mit keinem Spieler zusammengespielt, der nicht alles gibt. Zeigt mir einen Fußballprofi, der nicht in jedem Spiel alles gibt. Zeigt mir einen Fußballprofi, der nicht im Training alles gibt, der besser sein will. Du hast einen Konkurrenten hinter dir sitzen. Du weißt, wenn du nicht performst, bist du weg. Und dann ist es immer schwierig, wenn man dann sagt, ja, die Mannschaft hat nicht gestimmt, da ist Krüppchenbildung. Also ja, will ich jetzt auch nochmal die Jungs so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es hat wirklich jeder alles gegeben, aber auch wenn wir eine qualitativ gute Mannschaft hatten, die war vielleicht auf den einzelnen Positionen nicht ganz so gut zusammengestellt, aber qualitativ waren wir gut, hätten eigentlich nicht absteigen dürfen, aber ja, es war echt brutal, um nur zurückzukommen.
Ja, und meist sind das ja auch mehrere Komponenten. Ne? Also ich glaube, nach draußen hin natürlich der erste Angriffspunkt, ne? Wer ist es? Die Mannschaft. Ne? Aber ich glaube, das allgemeine Verständnis war schon da, dass halt, ich glaube, mehr im Argen liegt. Ne? Das hat nicht nur ihr wart, ne? Oder kein Fingerzeig auf irgendwen, sondern das hat gesamte Konstrukt irgendwo.
Ich glaube, da gibt es ein passendes Zitat von Rudi Assauer. Wisst ihr, was ich hinaus will?
Wenn der Schnee schmilzt?
Ja, genau.
Und ja,
ich glaube, es ist so. Man muss ja auch sagen, die Tabelle nach 34 Spieltagen, die lügt nicht. Und du kannst mal 1-2 Spiele verlieren, aber nach 34 Spieltagen so und irgendwann musst du halt einfach ja dafür gerade stehen, die Rechnungen zahlen. Und ich glaube, dass viele Fehlentscheidungen getroffen wurden, viele Fehler gemacht wurden. Von den Spielern, klar, auch. Keiner ist perfekt. Aber ich denke, vom gesamten Verein. Und das zieht sich jetzt leider so ein bisschen durch, wie so ein roter Faden.
Ja, überleg dir mal. Wir hatten, glaube ich, 4 Trainer in der Saison, ne?
Jetzt bist du
überrascht mich nicht.
Irgendwann musst du machen. Ne?
Ja, aber ich glaube ja auch, Corona mit den Fans im Stadion, meint ihr nicht, es wäre auch alles viel, viel eher passiert? Man hätte eher vielleicht einen Trainer geholt, vielleicht einen anderen Trainer geholt. Das hätte so, da muss man auch sagen, hey, das ist einfach diese Euphorie. Deswegen sagen, hey, das wissen wir, wenn wir auf dem Platz sind, Fans und Spieler. Und ich glaube, vielleicht, wenn alles eher vonstatten gegangen wäre, hätte Fahrradkette, ne? Aber ich glaube, dass das schon nochmal wegen Corona echt ein krasser Punkt war, der uns echt nochmal auch richtig in den Arsch getreten
hat. Plus, was du ja vorhin schon gesagt hattest, ne, der 12., 13., 14., 15. Mann, der dir gefehlt hat, der halt dann auch so viel ausmacht.
Ja, 100%.
Ich glaube, wir haben ja auch privat gesagt, wenn nicht die Corona-Sperre gewesen wäre, wären wir nicht abgestiegen. Ja. Da sind wir von überzeugt, oder?
Das sagen, glaube ich, 90% der Leute, die mit Schalke fühlen. Ne?
Voll. Aber ich muss mal so sagen, man darf das trotzdem nicht als Ausrede nehmen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also für die Leute, die verantwortlich sind, wir Spieler, weil das ist immer das Billigste, oder zu sagen, ich mag das auch nicht, zum Beispiel, wenn man nach dem Spiel, der Schiedsrichter, ey, man hat 90 Minuten Zeit, man schießt nicht nur einmal aufs Tor, man hat nicht nur eine Ecke, da hat man schon genügend Zeit, das selbst zu regeln. So, ne?
Jetzt bist du jemand, der sehr tief in Schalke drinne war und auch sehr viel mitbekommen hat. War das denn von vornherein irgendwie abzusehen, dass es mit Schalke so weitergeht? Vor allem, wenn man überlegt, dass 2017 die Vizemeisterschaft noch war und dann ging es ja wirklich steil bergab. War das irgendwie vorab zu sehen?
Also es ist natürlich jetzt nicht so, dass man jetzt so, man wacht jetzt morgens auf und sieht auf einmal, hey, das ist im Argen. So ist so ein Gespür, was man entwickelt, dann guckt man sich das an, das und das. Ich denke, dass man auf jeden Fall eine brutale Umstrukturierung hatte mit dem ersten Jahr in der zweiten Liga, dass die Uhr komplett auf Null gesetzt wurde. Man hat dann so einen kleinen Aufschwung gehabt, wir haben den Aufstieg geschafft, aber dann ging es auch wieder rapide bergab. Und ich glaube schon, es gibt viele Gründe dafür, man sieht das auch. Aber die Frage ist halt immer, wenn man das sieht und anspricht, ob das dann auch so gewollt ist, ne?
Ja gut, das hat man ja in der Vergangenheit leider Gottes des Öfteren mal mitbekommen. Du hast es gerade gesagt, der Aufstieg das Jahr danach. Ich glaube immer noch ganz legendär, jeder von uns weiß es, das Spiel in Sandhausen, drittletzter Spieltag war das, glaube ich, 90. Minute oder 90 plus, Simon macht das Tor, du rennst in den Fanblock, wirfst die Werbebande wahrscheinlich voll in deinem Tunnel in die Fans rein. Wie viel Druck hast du als Mannschaft, wenn du eigentlich weißt, Sandhausen ist jetzt ein Spiel, was du gewinnen musst, aber du hast auch gesehen, Sandhausen hat vielen anderen da oben schon mal ein Bein gestellt und gleichzeitig weißt du aber auch, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann bist du quasi mit einem Fuß schon durch, wieder aufzusteigen. Was ist da für eine Gefühlslage und der Druck vor allem, wie geht man damit um?
Also ich spule sogar mal noch ein bisschen zurück. Die Saison war ja echt der Anfang und Mitte Rückrunde war sehr, sehr bescheiden, ne? Wir waren ja im Mittelfeld unter Kramotzes, also das war
genau.
Sehr, 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 sehr schlecht. Und unter Mike Büskens, unter Bujo, haben wir auf einmal Aufschwung geschafft. Und ich glaube, wir haben von 9 Spielen 8 gewonnen.
Ja.
So, und das war ja echt nur der Endspurt. Und nur wegen ihm haben wir das ja geschafft und kamen überhaupt in die Situation. Und da kannst du sagen, hey, wie viele Finals hatten wir im Vorfeld schon? Und das war ja auch wieder eins. Und dann, aber dann hast du auf einmal das Gefühl, vorher denkst du, du gewinnst und fühlst dich gut an. Aber du hast ja nie im Leben damit gerechnet, dass wir wirklich aufsteigen können. Ich glaube, deswegen war die Euphorie auch so krass, weil auf einmal hat das geklappt und auf einmal haben wir das vor. Und wir sind nach Sandhausen gefahren und wussten einfach, wir schrubben die weg, fertig. Hat sich dann zwar auch ein bisschen gezogen, aber das war ganz klar. Also der Druck, das war so ein angenehmer Druck, der da war, weil wir so von uns überzeugt waren aufgrund der Spiele davor und wie sich das entwickelt hat, wie befreit wir waren, als Kramotzes weg war. Das hat man einfach gespürt, glaube ich. Und da waren wir uns einfach sicher, wir gewinnen. Und ja, auch wenn das Stadion sehr, sehr klein war, aber haben wir ja trotzdem Heimspiel da gehabt.
Das ist Schalke.
Da darf ich jetzt wieder.
Da kommt die nächste Anekdote.
Ich gebe mal die Emotion aus dem Fanblock mit, siehst du? Da bin ich nämlich komplett alleine hingefahren, weil es sau schwierig war, Karten zu bekommen. Dann habe ich eine bekommen. So, ich habe aber, gut, du kennst ja immer welche, wenn du mal öfter heim, auswärts bist, dann kennst du ja da ein paar Leute, ne? Aber so aus dem direkten Kreis, womit ich immer ins Stadion gehe, hat keiner eine Karte bekommen. Da habe ich mir ins Auto gesetzt, bin dann die
10 Stunden
da runtergedonnert, ja, und kam dann in diesem kleinen Örtchen Sandhausen an, ne, hab dann da irgendwo im Wohnblock geparkt. Die Leute standen ja alle in ihren Vorgärten, weil Schalke kommt, ja, und bin dann da zum Stadion gelaufen. Und wie du ja sagst, das war ja eigentlich ein Heimspiel, ne? Wir haben eine Choreo gemacht im ganzen Auswärtsstadion, ne? Da war ja überall blau-weiße Fahnen. Dann hat ja, glaube ich, Sandhausen sogar noch die Hymne von Schalke gespielt.
Exakt.
Ne? Gut, das fanden wir jetzt nicht so gut, weil warum machst du das als Heimmannschaft? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber um dir da so ein bisschen die Emotionen mitzugeben, Sandhausen hat ja 1-0 geführt. Alle anderen haben aber zu dem Zeitpunkt verloren. So, und dann hat man schon auf den Rängen so gesagt, ey Leute, gewinnt dieses Spiel und wir stehen auf einmal dann vor Bremen. Wir stehen vor den anderen irgendwo.
So, und dann ist da 2-1 gefühlt. Ich glaube, da sind alle Dämme gebrochen. Also es ist brutal, wirklich. Also das war auch mit einer der krankesten Sachen, die da je passiert sind, glaube ich.
Ne? Voll, voll. Also war nicht auch das Interview von Simon danach?
Wo boah, wie die Stimme. Halleluja.
Aber auch nochmal, um auf die Mannschaft zurückzukommen. Wir hatten Simon Terodde, wir hatten Bülti, wir hatten Thomas Ove-Johan, jetzt bloß mal die drei, waren noch andere. Aber wir wussten einfach, ey, ein Freistoß, der Ove knallt ihn rein und der Bülti oder der Simon, die halten einfach ihren Schädel hin und das klappt schon irgendwie. Und am Ende war es ja auch so ein gestochertes Tor und Simon war wieder da, stand wieder am richtigen Ort, wie immer, gefühlt ja. Und macht das Ding einfach so hin. Also wir hatten schon die Sicherheit, ey, lacht jetzt nicht, ne? Ich hoffe, kommt auch nicht falsch an, aber so ein bisschen die Bayern-München-Arroganz.
Ja, aber braucht man das nicht auch, wenn man wirklich aufsteigen will am Ende des Tages? Ist das nicht so, diese Arroganz oder auch einfach, sag ich mal, dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, muss man das nicht auch irgendwo ein Stück weit an den Tag legen, wenn man am Ende diese letzten Schritte gehen will?
Also, ja, Selbstverständnis. Dass du das einfach machst und einfach weißt, musst du einfach. Und du musst so überzeugt sein. Aber ich glaube, bei allen Mannschaften, die oben mitspielen, entwickelt sich das ja auch. Sie gewinnen ja viele Spiele und wenn du schon mal 50 Punkte geholt hast, viele Siege im Nacken hast, dann hast du das automatisch. Ne?
Jetzt lass uns mal eine Woche weitergehen. Du spielst zu Hause gegen St. Pauli. Du weißt, wenn du dieses Ding ziehst, steigst du auf. Ob du Erster oder Zweiter wirst, ist ja am Ende des Tages dann egal, aber du steigst auf.
Ja, und das zu
Hause. Dann fängt dieses Spiel an. Du müsstest nach 15 Minuten gefühlt 3-0 führen. Simon hatte ja auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, er weiß gar nicht, wie er die Dinger nicht machen konnte. Mhm. Und auf einmal liegst du 2-0 hinten. Was hat damals Mike Büskens gemacht, dass das Spiel gedreht wurde?
Also eigentlich, ich will dem Bujo jetzt nichts hier unterschreiben, brauchte er gar nicht so viel machen. Ich glaube, er stand ja eh als emotionaler Leitwolf da, der uns hat einfach machen lassen, in Anführungsstrichen. Also ich will jetzt nicht sagen, hat uns jetzt nichts mitgegeben, aber er hat ja uns Jungs einfach zocken lassen. Und wir wussten einfach, hey, das ist noch lange nicht vorbei. Und ein Tor, das Stadion brennt. Ja. Und so war es ja dann auch. Wir mussten, Rodri war das 2-1.
Das 3-2.
Elfmeter war das 2-1 von Simon.
Genau. Ja. Wir wussten, ein Tor reicht, das Stadion ist da. Und lass dann mal Pauli, auch wenn sie ja einen guten Fußball spielen, lass die dann mal weiter hier durch unsere Hölle gehen.
Ne? Ja. Aber man hat ja, und da bei dem Spiel war ja auch das Besondere im Stadion, du hast ja eigentlich selbst nach dem 0-2 in dem Fall eigentlich die ganze Zeit gespürt, dass wir das Ding gewinnen. Also ungelogen, das habe ich auch selten gesehen, ne? Das ist ja auch immer so ein Schalke-Ding, ne? Du liegst 1-0 hinten und dann kommt schon wieder, der spielt wieder den Fehlpass, warum hält der den nicht und. Aber du hast die ganze Zeit dieses Gefühl gehabt, du gewinnst das und alle im Stadion, das war wieder so ein magischer Moment, das ist so, du durchläufst da die Phasen, also mega. Das war die ganze Zeit auch auf den Rängen dieses Gefühl, dass du das Ding gewinnst, da gab es keinen Zweifel dran.
Kann ich so komplett unterstreichen. Hast wieder gute emotionale Komponente reingebracht.
Und wohlgemerkt, dann noch der Treffer von deinem Lieblingsspieler.
Oh ja.
Rodrigo Salazar.
Dann stelle ich dir jetzt mal eine persönliche Frage. Wie war der? Der war gut, oder?
Ja, ein bisschen loco, ne? Nein, war ein guter Kicker, gar keine Frage. Hat jetzt auch eine super Karriere hingelegt. So, ne? Einfach ein guter Kicker. Einen super ersten Kontakt gehabt, super Fuß gehabt. Ne? Manchmal ein bisschen zu langsam so, finde ich, ne? Vielleicht nicht so aggressiv im Gegenpressing oder ne, aber trotzdem super Spieler und einfach, das ist so ein, aber ich glaube, das sind alle Südamerikaner so ein bisschen loco, ein bisschen verrückt und die sorgen einfach immer für Spaß, egal was sie machen.
Aber der hat ja zumindestens, und das fand ich immer so geil an dem, ich mag ja so loco-Spieler, ja, der hat ja den Unterschied gemacht, ne? Ich erinnere mich dann noch an das erste Bundesligaspiel zu Hause gegen Gladbach, da hat er ja auch den Unterschied gemacht, ne? Der war ja wirklich ein Spieler, der auch das Spiel an sich gerissen hat, Ideen reingebracht hat und. Deshalb sage ich, also der war mit einer meiner Lieblingsspieler auf Schalke.
Wir haben noch eine Grußnachricht an dich von einem anderen Mitspieler, mit dem du gemeinsam aufgestiegen bist. Du hast ihn gerade auch schon mal erwähnt gehabt. Der hat uns jetzt keine Voice geschickt, aber der hat uns eine Frage geschickt an dich, beziehungsweise zwei Fragen.
Okay.
Vielleicht weißt du auch, wer es ist. Die Fragen sind, wer ist der Spieler, der den besten Fuß hatte, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Und die zweite Frage ist, wann ihr mal wieder gemeinsam Urlaub zum Relaxen macht. Kannst du dir vorstellen, von wem die Frage kommt?
Also nach der ersten Frage hätte ich erst gedacht, boah, ist zu fußballmäßig, das kann nur Simon Terodde sein. Wo du aber vorhin gesagt hast, Bülti?
Nein, hey. Thomas Ojan.
Oh, ja. Ah, geil. Ja, geil, geil. Ja, also beste linke Fuß war Thomas Ojan. Nein, also ich mache es allgemein, der beste Spieler, mit dem ich jemals, viele erwarten jetzt bestimmt Hunter, Raoul oder irgendwas, Julian Traxler, weil er alles mitgebracht hat. Er war schnell, er war groß, er war kopfballstark, Er hat einen rechten Fuß gehabt, er hat einen linken Fuß gehabt, er hat Spielübersicht gehabt. Er hat so im Spiel diesen Spielwitz gehabt, er konnte einen Steckpass spielen. Der konnte alles. Und das in jungen Jahren schon. Damals fing es ja auch so, ich will jetzt nicht klingen wie so ein alter Opa, aber mit so diesen Flatterschüssen, ne? Er konnte mit rechts, mit links platziert ins Eck. Das konnte keiner. Egal, Julian ganz sauber mit dem Ball umgegangen, wie er den förmlich gestreichelt. Und alle Spieler, selbst wenn du jetzt zu PSG gehst, würden sagen, hey, wie war Julian Draxler? Jeder wird von ihm schwärmen. Und deswegen ganz klar Julian Draxler. Und ja, Ove Johan ist ein Freund von Ibiza. Da haben wir uns schon das ein oder andere Mal gesehen. Wenn er das unter Relaxen versteht, der jederzeit gerne.
Wenn wir ihm sagen, er soll sich mal bei dir melden, auf jeden Fall. Ja, jetzt seid ihr aufgestiegen, spielt wieder erste Liga. Und wenn wir jetzt mal Revue passieren lassen, die erste Saisonhälfte war ja wirklich sehr bescheiden, was die Punkteausbeute angeht. Du hast einen Trainer geholt, ich glaube Frank Kramer war es damals, der relativ schnell dann auch entlassen wurde. Und dann startest du in der Rückrunde so eine starke Aufholjagd, die du ja auch selber mit starken Leistungen mitbegleitet hast. Und dann reicht's am letzten Spieltag ganz knapp nicht, die Klasse zu halten. Wie war die Saison für dich und war es abzusehen, dass es wirklich so schwer wird, die Klasse zu halten?
Also für mich persönlich war die Saison echt ein Stück weit brutal gewesen schon, aber auch Grund auf der Vorsaison, weil ich degradiert wurde, wieder keine faire Chance bekommen hatte, dass auch mir intern gesagt wurde, ich keine faire Chance bekomme. Ich glaube, Kuchengate war auch zu der Zeit. Das heißt, ich habe einen riesen Rucksack mit mir mitzutragen gehabt. Ich weiß, dass der Verein sehr, sehr viele Sachen auch hinter meinem Rücken gegen mich gesagt hat. Es ging in der Hinrunde ging es schon mal los mit einer Torwartdiskussion, ob die eventuell entfacht werden sollte. Da hat aber der Verein medial gegen mich gesteuert, dass ich mentale Probleme hätte, dass ich dem Druck der Liga nicht gewachsen wäre. Was ich auch im Nachhinein erst rausgefunden hatte, dann als die Journalisten meinen Berater angerufen haben, das musste klargestellt werden. Dann kam die Kuchengeschichte, die auch vom Verein leider inszeniert wurde, weil es ein anderes Riesenthema gab. Aber ich wurde vorgeschoben, damit über mich gesprochen wird und nicht über das andere Thema. Möchte ich aber auch nicht drauf eingehen. Und so hat sich das natürlich ein bisschen angestaut. Dann habe ich die Chance gehabt zu spielen und endlich es allen wieder zu zeigen. Und in erster Linie es mir zu zeigen, dass ich Recht gehabt habe, wenn ich zu dem Trainer gegangen bin und gesagt, warum spiele ich nicht? Ich finde, ich trainiere besser. Meine Mitspieler haben mir das gesagt, mein Torwarttrainer hat mir das gesagt, aber der Trainer hat sich immer gegen mich entschieden. Ich habe das nie verstanden. Dann konnte ich wieder spielen, ich konnte es zeigen. Wir haben, glaube ich, die ersten 5 Spiele oder so zu 0 gespielt.
Ja, war brutal.
Ich war wieder so in meinem Flow drin, es hat sich gut angefühlt. Egal, was hinter mir geredet wurde, egal, welche Messer ich da noch drin hatte oder welche Pfeile, ich konnte einfach wieder zocken. Und das war, deswegen sage ich ja, das war so ein brutales Jahr für mich. Dann habe ich mich verletzt im Spiel gegen Berlin, bin ein bisschen ausgefallen und konnte dann wieder, ich glaube, das war das letzte Spiel auch wieder spielen.
Leipzig.
Ja, und ab und zu bei der einen oder anderen Situation im Spiel gehalten. Ich glaube, zur ersten Halbzeit waren wir noch in der Liga und dann hat sich das so entschieden. Und deswegen, ja, danach bin ich auch in Tränen ausgebrochen, weil ich irgendwie gehofft habe, nach den Jahren davor, und das war ja nicht bloß das Jahr, dass da so viele Sachen zwischen mir und dem Verein schon hinter den Kulissen passiert sind, was keiner so mitgekriegt hat, sondern auch die Jahre davor. Und dann, ich habe so gedacht, so, ey, du bist immer ruhig geblieben, du hast immer deine Schnauze gehalten, du hast immer gearbeitet. Jetzt ist das so, ja, das schöne Ende vom Film sozusagen, ne? Und wir schaffen das. Und leider haben wir es nicht geschafft und sind dann wieder abgestiegen. Und deswegen sind da für mich, war das so echt brutales, emotionales Jahr. Deswegen sind dann auch so ein bisschen die Dämme geplatzt, als ich abgestiegen sind. Ich bin auch so ein bisschen in Tränen, habe mich dann auf die Bank gesetzt und musste das erstmal alle so ein bisschen realisieren.
Also würdest du sagen, der zweite Abstieg war für dich sogar noch schlimmer durch das ganze Gesamtpaket, was auf dich da eingeprasselt ist?
Ist schwierig. Ist so ein bisschen, man kann ja Äpfel und Birnen nicht so richtig vergleichen. In dem Jahr beim ersten Abstieg war es noch relativ normal. Es ging ja alles mit dem Abstieg. Mein Berater kam auf den Verein zu, wir haben einen neuen Vertrag gemacht, ich habe auf sehr, sehr viel Geld verzichtet. Dann hat auf einmal wurde ich auf die Bank gesetzt, die Nummer 3 hat auf einmal gespielt. Ich habe im Trainingslager auf einmal einen riesen Anschiss bekommen, dass ich die Zimmer getauscht hätte. Und es ging so in einer Tour so die ganze Zeit. Und es hat sich alles so richtig aufgestaut. Und deswegen war für mich, glaube ich, der zweite Abstieg echt der bittere.
Wie fühlst du dich selber, wenn du das jetzt mal so Revue passieren lässt nach den ganzen Jahren und jetzt, wo du auch, sag ich mal, langsam zur Ruhe kommen konntest? Du bist Schalker durch und durch, du bist so lange in diesem Verein, du hast immer 1000% für diesen Verein gegeben und dann, ja, kriegst du so viele, wie du selber sagst, Messer in den Rücken. Wie fühlt sich das an und wie hast du das verpackt, dass du vor allem auch diese Loyalität zu diesem Verein immer wieder gehalten hast?
Ja, wie ich das verpackt habe, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe einfach immer weitergemacht und ich habe meine Zeit gebraucht. Das ist aber, glaube ich, auch völlig normal, zu lernen, dass die entscheidenden oder handelnden Person 0,0 mit dem Verein zu tun haben. Ich habe natürlich aber auch gelernt, dass ich ein Stück weit auch nichts mit dem Verein zu tun habe, weil der Verein Schalke, das ist ein Mythos, der lebt. Das sind nicht einzelne Personen, Gesichter, Spieltage, Wochenenden, Titel. Es ist einfach dieser Mythos, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du zum Stadion gehst, wenn du Auswärtsspiel, wenn du ein Kind hast, mit deinem Kind dahin gehst, das beibringst oder selbst beigebracht hast mit deinen Eltern, das schweißt zusammen. Selbst der im Stadion neben dir sitzt, neben dir steht, den du eigentlich die Woche über hast, aber am Wochenende liebst du ihn so, der fällt dir schon in die Arme. Aber das zu lernen und das zu trennen, hat seine Zeit einfach gebraucht, aber es war für mich der Schlüssel, um wieder glücklich zu sein. Und glücklich in dem Sinne, dass man sagt, hey, weil man darf auch als Außenstehender eins nicht vergessen, jeder Fußballer ist ein Stück weit einfach bloß ein Mensch. Und wenn Sachen über dich erzählt werden, die nicht der Wahrheit entsprechen, ist das das Schlimmste, was es gibt.
Absolut.
So, und wenn das dein eigener, was ich ja vor uns schon mal so ein bisschen beschrieben habe, wenn das irgendjemand ist, ist das egal, aber wenn das dein Verein ist, wenn das deine Familie ist, ist das einfach hart. Und der Kampf nach der Gerechtigkeit, den gibt's im Fußball nicht. Also ich will jetzt auch nicht auf die Drüse drücken oder so. Es ist halt einfach das Geschäft so. Und da kommt die Person, die mag dich vielleicht, die andere mag dich nicht. Der eine will dich weghaben, der andere nicht. Aber das zu lernen und ey, ich bin groß geworden auf dem Berger Feld. Ey, dieses Feuer, was das noch mit mir macht, das kann keiner löschen. Und deswegen bleibt diese Liebe immer bestehen. Und ja, ich gebe einen Bums drauf, wer da gerade die Entscheidung trifft, um ehrlich zu sein. So, ne?
Jetzt ist in dieser Zeit vor allem, wo es auch so viel um dich ging, ob das jetzt Kuchengate war, wie du sagst, ob das irgendwelche anderen Sachen waren, du warst ja wirklich gefühlt tagtäglich in den Medien. Und wie du ja selber sagst, von etwas anderem abzulenken, gut, wir brauchen nicht drauf eingehen. Zu der Zeit gab es ja auch Laien, ob das jetzt Norwich war oder Brandbergen. Wie lief das damals ab? Wie kommt der Verein auf dich zu oder gehst du auf den Verein zu und sagst, ey Leute, ich würde gern spielen, ich möchte weg? Oder steht der Verein auf einmal bei dir vor der Tür und sagt, Ralle, wir planen eh nicht mit dir, hier sind Chancen, friss oder stirb?
Also, ich gehe nochmal weiter zurück. Damals kam Alex Nübel zum Verein und man hat beim ersten gesagt, boah, der Junge hat richtig Talent, der ist gut, der braucht noch ein paar Jahre, der kann sich entwickeln. Ich bin damals zur Vereinsführung gegangen, habe gesagt, hey, gib den einen 5-Jahres-Vertrag, leit den 3 Jahre aus. Wenn er später zurückkommt und die Nummer 1 ist, will ich auch bloß die Hälfte von meinem Gehalt haben, überhaupt kein Problem. Hat der Verein nicht gemacht. Dann kam es zu der Situation, dass Alex gespielt hat, gut performt hat und natürlich dann auch andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hatte noch 1 Jahr Vertrag und dann hat der Verein gesagt, hey, du spielst nächstes Jahr, um ihn natürlich zu halten, dass er verlängert. Mir hat der Verein gesagt, du wirst nicht spielen. Und dann sage ich, okay, aber kriege ich eine faire Chance? Weil zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich nur gesagt, Fußball, Leistungssport, es geht nach Leistung. Also das sind nur so ein paar andere Dinge, die da auch mit wichtig sind. So, ne? Aber es ist auch völlig legitim, ey, wenn du eins der größten Torwarttalente hast und binden kannst, ey, verstehe ich das auch. Und dann hat der Verein aber gesagt, hey, wir haben Norwich City, du kannst da hingehen, kommst in 1 Jahr wieder, wir gucken, was mit Alex ist, ob er den Vertrag annimmt oder nicht. Und so ist das dann einfach entstanden. Und natürlich, wenn sie mir gesagt haben, du hast eine faire Chance, klar, der Bessere spielt, klar wäre ich geblieben.
Jetzt hast du es gerade so mit einem kleinen Schmunzeln gesagt, dass dieses Leistungsprinzip nicht immer gilt. Das ist ja auch etwas gewesen, wo wir als Fans uns gesagt haben, gut, du hast jetzt hier einen Alex Nübel. Du hast gesehen, der kann was, der Junge, aber der hat noch keine Erfahrung und der soll auf einmal Kapitän werden. Da denkst du dir als Fan, was machen die da eigentlich? Nur um einen Spieler zu halten, verkauft man sich so komplett, dass man sagt, ey, der Junge kriegt jetzt alles und kann gefühlt alles machen, was er will. Hauptsache, der unterschreibt diesen Vertrag. Kannst du da irgendwas drüber erzählen, wieso sowas überhaupt oder ob wieder sowas überhaupt auch in der Mannschaft ankommt? Weil da sitzen ja auch erfahrene Spieler, die sich selber ja wahrscheinlich auch denken, ey Leute, was geht denn hier ab?
Ja, also ich denke, der Verein hat halt einfach versucht, ihn mit allen Mitteln zu halten, weil sie einfach gewusst haben und dann gibst du halt die Kapitänsbinde, du kriegst die Nummer 10, auch als Torwart. Nein, aber dann machst du ja alles und natürlich kommt das nicht gut bei der Mannschaft an. Natürlich merkt das jeder, wie das ist. Ich finde es ja viel, viel schlimmer. Es wird dann auf den Spieler projiziert, aber der Spieler kann ja gar nichts dafür.
Stimmt. Wenn also, dir jemand die Binde gibt, da würdest du auch sagen.
So, was soll er denn sagen?
Nimm ich. Ja, ne?
Und so klar nimmst du die auch gerne an. Ich gehe aber noch weiter. Ich habe immer so, hat sich bei mir so entwickelt, dann habe ich so gesagt, als Spaß, ich wäre am liebsten Leichtathlet geworden. Weil da hast du eine Zeit, da hast du eine Höhe, da hast du eine Weite. Da gibt es keine Diskussion. Und im Fußball kannst du ja immer so, so geht's so drumherum. Ich glaube auch, der Fußball allgemein hat sich ja so entwickelt, dass man eher junge Spieler bevorzugt oder du kaufst einen Spieler für wenig Geld, verkaufst ihn nach 2, 3 Jahren für mehr Geld. Deswegen sind ja auch keine Spieler länger bei einem Verein. Und du siehst ja auch jetzt aktuell, Ter Stegen, Trapp, die gehen nicht freiwillig. Die würden am liebsten da bleiben. Wenn es nach Leistung gehen würde, würden die auch da bleiben. Aber der Verein merkt, hey, wir kriegen jetzt die letzte Chance, wo wir vielleicht noch Geld für die bekommen, wir müssen jetzt verkaufen. Klar sind das viele Faktoren, Fernsehgelder, die mit einfließen, aber die Vereine finanzieren sich mittlerweile nur noch über Spielertransfers. So, und deswegen geht es nicht mehr nach Leistung. Deswegen haben wir die dass die Spieler ein, zwei Jahre da sind, wieder gehen. Und das ist ja nicht bloß bei uns, das ist ja bei allen Vereinen so. Der Traum ist es, ein Spieler, da hat uns unser schwarz-gelber Nachbar natürlich das in Perfektion vor Jahren gezeigt, einen Kagawa zu holen, für 700.000 aus irgendwo Japan auszugraben, richtig viel Kohle wiederzuholen. Und das war ja nicht bloß ein Beispiel, man hatte ja mehrere Beispiele. Und so versuchen sich natürlich alle Vereine über Land zu halten. Und bei ihm war das natürlich, also bei Alex, auch wenn ich jetzt wieder zu weit aushole, wer ist denn vorher alles gegangen? Umsonst. Leon.
Max Meyer.
Matteo, ja. Martip. Was war das für ein Pensum? Gibt es ja nur Spekulationen, was du dafür sagen kannst.
Man rechnet, ich hatte mal irgendwas gesehen, man rechnet wohl so alleine bei diesen ganzen Transfers, die wir gemacht haben, ungefähr 120 bis 150 Millionen, die einem da durch die Lappen gegangen sind.
Genau. Und jetzt kommt mit Alex der nächste eventuell, der bloß nur ein Jahr Vertrag hat. Also ich will mir jetzt nicht der Besserwisser sein, aber ich habe vor der Reihe schon gesagt, verlängert langfristig mit dem Leitner, dann haben wir genau, hätten wir dieses Problem jetzt nicht gehabt. Aber so versuchst du natürlich, ey, der soll jetzt unbedingt noch einen Vertrag, also damit wir für den Geld bekommen. Und dann tust du dem natürlich den Hof auslegen und versuchst alles zu machen. So.
Ja. Und um Bezug auf die ganzen ablösefreien Transfers zu nehmen, nochmal aus externer Sicht, ne, das war natürlich extrem ärgerlich, ne, weil wie du sagst, parallel hat Schwarz-Gelb genau das Gegenteil gemacht von uns. Ja, die haben ihre Top-Talente, die in den eigenen Reihen hatten, für Abermillionen abgegeben. Der Erfolg ist gestiegen, ne? So, und wir haben unsere ganzen Top-Talente ablösefrei abgegeben, die jetzt aber alle in großen Vereinen gespielt haben, ne? So, und bei uns ist der Erfolg ausgeblieben zeitgleich, ne? So, und dann hast du dir aus externer Sicht, ne, also dann vom Fan-Dasein gedacht, ey, was ist das, ne? Also, das ist ja eigentlich nur, leider Gottes sagt man das ja so dumm.
Ja, also ja. Ist es schwierig zu sagen. Es ist auch, wer ist da jetzt dran schuld? Das ist auch immer so ein bisschen, es ist, glaube ich, viele Faktoren. Ich denke, dass auch viele Entscheidungen, die ja im Verein getroffen werden, nicht nur eine Person trifft. Ich glaube, da gibt es den Aufsichtsrat, der da immer drüber guckt, der auch bei allen Entscheidungen mithilft oder mit dabei ist. Ist vielleicht ein bisschen besser formuliert. oder drüber guckt. Und so entsteht das dann halt. Und ich glaube, was wir halt auch vergessen haben auf Schalke, und das ist mir echt wichtig, dass wir das auch sagen, die Knappenschmiede hat durch Norbert Elgert einen riesen Ruf. Aber dadurch, dass wir so viel Geld vielleicht nicht regenerieren konnten, hat sich die Knappenschmiede infrastrukturmäßig auch leider gar nicht weiterentwickelt. Da sieht es immer noch so aus, wie als ich 2003 kam und jetzt ein paar Container dahingestellt, aber das sind mehr wie Dixie-Toiletten, wo sich die Jugend umziehen. Und jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Wir haben all die jungen Talente damals aus der Knappenschmiede hochgezogen. Die waren viel Geld wert. Aber jetzt wird es noch schwieriger, die jungen Talente überhaupt für Schalke zu begeistern.
Ja.
So, ich weiß ja, wie es ist. Das heißt, wenn du einen jungen Spieler hast, den holst du ab, den zeigst du einmal schnell den Trainingsplatz und dann gehst du ganz schnell zum Stadion, weil die Arena wieder punktet. Ja. Aber wir brauchen einfach eine richtig geile Struktur in der Jugend oben und natürlich braucht der Verein einfach Geld, um Jugendspieler zu holen, weil die Zeit hat sich so entwickelt, dass du mittlerweile andere Bundesligisten holen, U17, U19 Spieler für 2 bis 3 Millionen Euro, und unser Top-Transfer der letzten Jahre, Silla, war 2,5
Millionen, ja.
Wir haben halt noch einen Faustpfand, das ist Norbert Elgert. Ich glaube, der Name zieht noch viele Jugendspieler an.
Verstehe das nicht falsch, aber er kann ja trotzdem aus Scheiße kein Gold machen.
Ach so, richtig, ja. Das ist die Wahrheit.
Er kann ja auch nur die Top-Talente formen. Er kann ja jetzt nicht, und wenn die Top-Talente aber zu allen anderen gehen, weil die eine bessere Infrastruktur haben, weil das besser strukturiert ist, weil es vielleicht auch ruhiger in dem Verein ist und weil der Verein auch erste Liga spielt. So, und jetzt erklär mal dem Jungen, hey, die Kabinen sind wie 2003, aber das ist oldschool, das ist gut, das hilft dir. So, dem Jungen kriegst du vielleicht auch, weil spätestens, wenn du jetzt als Vater oder als Mutter gehst da lang, modrige Sauna, modrige Kabinen, kein richtiger Kraftraum, musst du mit den Profis ein bisschen teilen, ist schwierig. Ja, und dann kann absolut. Auch Norbert Elgert alleine, kann das dann auch nicht bewältigen. Ne?
Ja, und nichtsdestotrotz hatten wir ja in der Vergangenheit dennoch immer mal wieder Glück mit Spielern. Ne? Ja. So, ne? Thailand Bulut jetzt auch, ne?
Hassan Raogo.
Malik Chao.
Genau, wie du gesagt hast, aus scheiße Gold. Ja, weil dafür haben wir jetzt tatsächlich dann 5 Millionen bekommen. Ne? Ued Raogo nach Leipzig. RBL für 10. Ne? Mhm. Ja, und wie du immer wieder siehst, hast du dennoch irgendwo immer mal wieder Spieler bei. Aber wenn du das Ganze verdoppeln könntest, ja, jetzt mal durchgesponnen, kannst du natürlich nicht. Ne? Aber einfach mal gesagt, hättest du aus diesen 15, 20, 30 Millionen, hätten wir 60 gemacht.
Ja. So. Aber jetzt stell dir mal vor, du spielst in der ersten Liga, ziehst die in die erste Liga hoch, die spielen in der ersten Liga und dann wechseln die zu Topclubs wie Malik, also Ciao, und ich glaube, dann hätte er nicht das gekostet, was er kostet, sondern das Doppelte bis Dreifache.
Ja, garantiert. Ja,
absolut. Und genau das ist ja auch das Thema, ne? Dadurch, dass wir wieder das Zweitligaschild haben, ne? Gleiche mit einem möglichen Zielerabgang, ja? Da stehen 8 bis 10 Millionen im Raum. So, wenn du in der ersten Liga spielst, im Zweifel international, bekommst du für den 30.
Na, guck mal, in England, ne?
Ja, und das ist immer wieder beim Thema. Ich glaube, dass Qualität kostet einfach Geld, ne?
Ja, klar.
Und die brauchen wir. Und das Geld auch.
Jungs, ich möchte kein Spielverderber sein. Ich muss aber unfassbar dringend auf die Toilette.
Ich glaube,
wir machen eine Pipi-Pause.
Okay, ich weiß nicht, ob ich das noch weiß, ob ich das
Das war Teil 1 von unserem Interview mit Ralf Fährmann. Teil 2 gibt's für euch nächste Woche Donnerstag um 19:04 Uhr. Glück auf!